Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Womb Wisdom mit Andrea. Ich freue mich sehr, dass du heute hier dabei bist zur ersten Podcast-Folge. Womb Wisdom bedeutet die Weisheit deiner Gebärmutter bzw. deines Schoßraums, deines Unterleibs, deines Beckenraums, wie auch immer du diesen Körper Teil, diese Körperstelle am liebsten bezeichnest. Und vorweg gesagt, geht es nicht um die Gebärmutter als Organ. Das heißt, die Inhalte von Womb Wisdom sind auch sehr interessant, sicherlich für Frauen, die bestimmte Fortpflanzungsorgane in ihrem Körper vielleicht nicht mehr tragen aufgrund einer Hysterektomie und bestimmten Diagnosen oder Erkrankungen, die sie in ihrem Leben bisher erfahren haben. In diesem Podcast soll es letztlich um all mein Wissen gehen, das ich quasi hiermit an die Frau bringen möchte, auf relativ einfache und schnelle Art und Weise. Ich bin sehr verbunden mit Schamanismus, mit generell Pflanzen, Tieren, Steinen, den fünf Elementen, mit den Zyklen und Rhythmen des Universums. Und mit dem tiefen Wissen, das in jedem Schoßraum einer jeden Frau schlummert. Das heißt, das sind auch die Themen, die ich hier mit dir teilen möchte. Also es soll um Pflanzen gehen und die Wirkung dieser Pflanzen auf unseren Schoßraum, um die Elemente, um bestimmte Meridiane aus der traditionellen chinesischen Medizin, die wichtig sind, um uns vielleicht mit unserer Weisheit im Schoßraum verbinden zu können, um Zykluswissen und um dieses sogenannte alte Wissen, die Verbundenheit mit dir selber, die aber, und das finde ich so schön an dem Weg, den ich hier für mich gefunden habe und eben mit dir teilen möchte, auch diese Verbindung und Heilung der Erde zur Folge hat. Also das geht Hand in Hand und es geht also nicht darum, irgendwie ein weiteres Selbstoptimierungsprogramm anbieten zu wollen oder dir an die Hand zu geben, sondern es geht wirklich darum, in deine Verbindung mit deinem Schoßraum, mit deinen Erlebnissen und Emotionen und Gefühlen und Schmerzen, aber auch mit der Freude zu kommen, die dort gespeichert ist. Und ja, Dinge wahrhaftig und achtsam, aber auch liebevoll und mit Wohlwollen dort auch gehen lassen zu können und somit eine sogenannte Gebärmutterreinigung, also eine energetische Gebärmutterreinigung zu vollziehen in dem Rahmen, wie du es auch alleine eben tun kannst. Darum soll es gehen. Und ich dachte mir, weil ich auch so oft immer wieder gefragt werde über Instagram zum Beispiel, ja, wie bist du denn jetzt überhaupt dazugekommen, nutze ich diese erste Podcast-Folge, um erstmal so ein bisschen über meinen Lebensweg zu erzählen. Dann kannst du auch schauen, ob das weiterhin für dich interessant sein könnte oder vielleicht eben auch nicht. Das Thema Weiblichkeit spielte in meiner Familie ursprünglich keine große Rolle. Im Gegenteil, Weiblichkeit wurde eigentlich fast, muss ich sagen, schon weggedrückt. Also ich erinnere mich an Zeiten, wo ich versucht habe, meine eigene Weiblichkeit irgendwie zu feiern oder auch nicht zu feiern, sondern zum Ausdruck zu bringen, zum Beispiel durch bestimmte Kleidung oder Schminke oder bestimmten Parfümgeruch oder so, was man halt als so pubertierendes Mädchen alles so ausprobiert. Und das hat nicht wirklich Anklang in meiner Familie gefunden. Und auch der Umgang mit Weiblichkeit in Form dessen, dass wir zyklische, emotionale Wesen sind, wir Frauen, das wurde auch nicht wirklich gefördert und es wurde auch nicht so sehr als angenehm empfunden. Das heißt, ich habe nicht gelernt, dass ich meine Emotionen frei äußern darf, zumindest nicht in meiner Herkunftsfamilie. Und ich denke, es geht vielleicht vielen von euch ähnlich, die eben Eltern hatten, die so in der Nachkriegszeit geboren wurden, Ich bin jetzt 44 Jahre alt und da gab es einfach dieses Thema vielleicht auch noch gar nicht. Da gab es andere Themen, mit denen sich unsere Eltern beschäftigt haben. Ich war also recht scheu und recht schüchtern und sehr, sehr unsicher in mir selber und habe das dann wegbekommen, letztlich sozusagen. Also ich bin in mich hineingewachsen, indem ich eigentlich immer wieder Erlebnisse hatte, die mich positiv bestärkt haben. Also immer dann, wenn ich gemerkt habe, da sind Mädchen und Jungs in meiner Klasse, die wollen warum auch immer mit mir befreundet sein. Oder ich war gut im Turnen, ich konnte Volleyball spielen, ich hatte dort meine Gemeinschaft gefunden, dann in meinem Volleyballteam, was ich wirklich von der Grundschule bis zum Abitur dann auch gemacht habe, dieses Volleyballspielen. Und ich habe also die Orientierung nach außen, auch dann natürlich mein erster Freund, den ich mit 15 hatte, das hat mir sehr, sehr stark geholfen, da in meine Kraft zu kommen und mich selber auch als positiv und erfolgreich zu erfahren und diesem Leistungsdruck auch ein Stück weit zu entgehen und Leichtigkeit in das hineinzubringen, was ich tue. Also zu merken, selbst wenn ich da irgendwie den Ball ins Netz hau, dann ist es zwar nicht so toll, wenn wir ein Turnier haben, aber selbst dann bin ich auch noch okay und niemand macht mir daraus dann letztlich einen Vorwurf. Und das durfte ich lernen in der Gemeinschaft. Und das war eigentlich ja schon eine Frauengruppe, das Volleyball. Wir hatten zwar meistens hatten wir männliche Trainer, aber wir waren nur Frauen in dem Sportverein, also in dem Volleyball, in der Frauengruppe. Und das war eigentlich so meine erste Frauengruppe tatsächlich. Ich habe dann nach dem Abitur habe ich Ernährungswissenschaften studiert und mir war im Rahmen dieses Studiums sehr schnell klar, dass ich in eine sinnvolle Tätigkeit gehen möchte, also nicht in die Lebensmittelproduktion, nicht in die Produktion von irgendwelchen Dingen oder Essen, sondern nach einem Vortrag von therapeutischen Wohngruppen in München für Essstörungen, habe ich dort dann auch während des Studiums bereits angefangen zu arbeiten als Praktikantin. Und das habe ich insgesamt fast 16 Jahre lang gemacht. Das heißt, ich war Ernährungstherapeutin für Essstörungen. Ich habe auch in der Krisenintervention und im Nachtdienst gearbeitet. Ich habe entsprechende Fortbildungen erhalten. Und das hat mir sehr viel Freude bereitet, diese Arbeit, und ich habe da sehr, sehr viel auch für mein eigenes Leben gelernt. Also durch diese Teamsitzungen, die ich dann mit den anderen Fachkräften hatte, den Therapeutinnen und Sozialpädagoginnen, habe ich auch über mein Leben einfach sehr, sehr viel lernen dürfen. Da bin ich auch heute noch sehr, sehr dankbar und war dann wieder eigentlich in einem Team gemeinsam mit Frauen und habe mit Frauen zusammen andere Frauen bei der Heilung unterstützt, Frauen und junge Mädchen. Was mir in dieser Arbeit so rückwirkend, wenn ich dran denke, was mir auffällt, ist, dass ich damals schon immer sehr stark das Potenzial dieser betroffenen Mädchen und Frauen gesehen habe. Und ich hatte immer den Drang, sie in ihre Kraft zu bringen und sie darauf aufmerksam zu machen, wie viel Potenzial sie doch in sich tragen. Und denn das war auch tatsächlich so Potenzial, das sie leider selber nicht sehen konnten. Und natürlich habe ich auch gelernt, dass ja Diäten oder ein gestörtes Essverhalten, was ja sehr, sehr viele Menschen heutzutage haben, was ja eigentlich fast schon als normal gilt, muss ich sagen, dass das einen noch kränker macht und einen noch mehr von sich selber entfernt und dass das also nicht der Weg der Heilung sein kann. Das wurde mir sehr deutlich und sehr, sehr schnell klar. Aufgrund von Umstrukturierungen an meiner ersten Arbeitsstelle als Ernährungstherapeutin, ja, da brachte mich das Leben dann auch so ein bisschen, also was heißt ein bisschen, sehr, sehr stark in die Knie. Ich bekam einen Burnout. Es wurden sehr viele Kolleginnen von mir entlassen aufgrund von Einsparungen. Und jeder Stuhl war gefühlt wackelig. Es war eine sehr unangenehme Zeit, in dieser Firma zu sein. Und wir mussten natürlich das auffangen, diese Abwesenheit der gekündigten Fachkräfte. Und dadurch machte ich unglaublich viele Überstunden. So viele Überstunden, dass ich damit dann 5 Wochen lang nach Indien gehen und meine erste Yogalehrerausbildung dort machen konnte. Also infolge dieses Burnouts kam ich eigentlich wirklich zu meinem nächsten Job, und zwar dem Job als Yogalehrerin. Und dieser Burnout, der war wirklich sehr einschneidend für mich. Ich weiß, dass ich morgens aufgewacht bin und nicht wusste, wie ich den Tag schaffen soll. Ich wusste nicht mal, wie ich jetzt aufstehen soll. Ich konnte wirklich nichts mehr tun. Ich war völlig leer. Dass mir tatsächlich auch das Lachen schwer fiel. Also diese absolute Energielosigkeit, das hat mich da total umgehauen, weil ich ja schon auch immer funktioniert habe. Und was mich auch sehr überrascht hat und auch enttäuscht hat, muss ich sagen, damals, war, dass die Menschen in meiner Umgebung, also nicht alle, aber einige, die haben mich da überhaupt nicht ernst genommen, weil ich eben immer Kraft hatte, weil ich immer fröhlich war, weil ich immer aufgeweckt war und weil ich so ein Stehaufmännchen oder Frauchen bin, haben die mir das einfach gar nicht ernst genommen, als ich gesagt habe, ich glaube, ich habe einen Burnout. Aber eine Fachkraft, eine Chefin von mir, die hat dann gesagt, ja, du machst jetzt erstmal Pause, du nimmst deinen Urlaub und dann schaust du, was brauchst du und kommst du überhaupt wieder oder nicht, oder ja, was brauchst du, um wieder gesund zu werden? Und dann hat es mich zum Yoga und nach Indien gezogen und da war ich dann 5 Wochen und habe einfach nur Yoga gemacht, nur gelernt. Wir mussten wahnsinnig viel Yoga machen und lernen. Es war auch noch Ashtanga-Yoga, aber es war am Meer und ich war weg. Ich war in dieser Yoga-Käseglocke. Ich konnte quasi wirklich durch das Yoga, durch dieses Schwitzen, durch die gute Ernährung, durch diesen ganz klaren Tagesablauf kam ich wieder mehr und mehr zurück zu mir, so weit, dass als ich nach Hause kam, man mir das scheinbar auch wirklich angesehen hat, dass ich wieder in meiner Kraft war. Also das habe ich da dann sehr, sehr oft gehört als Rückmeldung im Vergleich zu vorher wahrscheinlich vor allem. Und ja, dann begann eigentlich so meine Yoga-Karriere, wenn ich es so sagen möchte. Ich habe dann begonnen, auch die Mädchen und jungen Frauen in dieser Essstörungseinrichtung zu unterrichten. Ich habe mich fortgebildet über das Nervensystem, über den Psoas, den Muskel der Seele, den Hüftbeuger, über Trauma-Yoga. Ich habe Vinyasa-Yoga dann noch gelernt in München, um einfach in München auch ein bisschen vernetzter zu sein und weil Ashtanga damals in München so gar nicht lief letztlich. Und habe dann auch schon begonnen zu merken, dass dieses Yoga aber dann auf Dauer doch auch sehr, sehr männlich ist und dass auch dort ein sehr starker Leistungsdruck herrscht. Also teilweise von den Lehrern, die mir begegnet sind, die einen dann immer noch tiefer drücken, oder da gab es eben die eine Haltung und alle mussten versuchen, ihren individuellen, einzigartigen Körper in diese Haltung zu pressen. Und natürlich gab es auch Verletzungen, und es hatte für mich dann irgendwie nicht mehr so viel mit dem Yoga zu tun. Und so habe ich Moon Yoga entwickelt. Aber das kam auch vor allem dadurch, dass Frauen in meinen Vinyasa-Kursen waren und auf einmal mehrte sich die Zahl der Frauen, die Probleme mit ihrem Schoßraum hatten, mit ihrem Unterleib hatten. Also ich hörte das erste Mal dort von Endometriose, von PCO-Syndrom, von einem unerfüllten Kinderwunsch, von hormoneller Disbalance, von Myomen und Zysten. Und was all diese Frauen gemein hatten, war, dass sie gesagt haben, dieses Vinyasa-Yoga mit dem ständigen innerhalb der Ausatmung den Bauch reinziehen und den Beckenboden aktivieren, täte ihnen eben nicht gut. Und dann habe ich Moon Yoga entwickelt für Frauen, dass ich heute ganz gerne zyklusspezifisch unterrichte im Online-Format, weil ich sonst nicht alle Frauen abholen kann. Da gibt es eine Online-Plattform, die ich deshalb auch gegründet habe, aber ich bilde auch aus und es gibt also mehr und mehr Yoga-Lehrerinnen, die Moon-Yoga jetzt auch in Studios und in angemieteten Räumen und online unterrichten. Und dieses Moon-Yoga holt Frauen anatomisch, energetisch und emotional mehr dort ab als das übliche Yoga, holt sie dort ab, wo sie stehen. Dann wurde ich schwanger. Ich wurde nicht geplant schwanger und das war dann so der, nach dem Burnout muss ich sagen, so der zweite extreme Einschnitt in meinem Leben und zwar die traumatische Geburt, die ich da erfahren habe in einer Klinik. Und davor habe ich ja schon relativ funktioniert. Also ich wusste vom Yoga, okay, Körper, Geist und Seele, das hängt irgendwie zusammen. Das sollte man irgendwie auch alles ins Gleichgewicht bringen. Das bedingt sich auch gegenseitig. Und dann saß ich nach dieser Geburt da mit meinen kleinen Töchterchen im Arm, musste auch sofort ja wieder funktionieren und fragte mich gleichzeitig, wie soll ich das, was ich da jetzt erlebt habe, in den letzten 36 Stunden jemals verarbeiten? Und damals wusste ich nicht, dass das traumatisch war, die Geburt. Ich wusste nur, es war wie ein Hurricane, der über mich drüber gefegt ist. Also ich wurde nicht wahrgenommen in meinen Bedürfnissen. Mir wurde die Kontrolle komplett entzogen, ob ich das wollte oder nicht. Danach wurde überhaupt nicht gefragt. Ich wurde nicht gehört. Ich wurde übergangen und ich wurde beschimpft. Und dass ich das bei der Geburt meines Kindes erfahren würde, das hatte ich absolut nicht erwartet. Und ich bin froh, dass mittlerweile es immer mehr Hebammen und Doulas gibt, die einen entsprechend passender vorbereiten auf diese ja eigentlich so heilige Zeit der Geburt. Und ich meine, sowas erlebt man manchmal nur einmal. Und da bin ich heute auch manchmal noch traurig, dass die Geburt von meiner Tochter leider jetzt nicht so ein Erlebnis war, an das ich mich zurückerinnere und es ist nur gut. Aber ich glaube, das ist sehr selten, weil es natürlich auch ein großes Ereignis ist, zu gebären. Danach war ich nach der Geburt war ich erstmal Mama und habe funktioniert und es hat mich aber schon immer wieder gerufen, dieses, ich möchte wieder arbeiten und ich möchte, ja, mich da auch irgendwie engagieren und ich bin gerne Mama, aber ich bin eben auch gerne noch all das andere, was ich noch bin und das war dann auch ein Thema, diese Frage, wer bin ich denn jetzt? Wenn man Tag ein, Tag aus sich um die Bedürfnisse so ein kleines von so einem kleinen Wesen kümmert, dann ist da auch nicht mehr viel, was man ist. Und man ist, also ich war nicht mehr in der Form, in der ich vorher war, rein körperlich, aber auch energetisch überhaupt nicht, emotional überhaupt nicht. Ich war viel mehr bei meiner Tochter als bei mir und das soll ja auch so sein. Aber irgendwann, als Hannah dann ein paar Monate schon alt war, dann merkte ich so, okay, wer bin ich denn jetzt eigentlich? Und auf dieser Suche habe ich wieder begonnen, um zu mir zurückzufinden, meine erste Praxis aufzumachen in München für Frauen mit Moon-Yoga und Coaching für schon Kinderwunsch, Endometriose und so weiter. Da habe ich Moon-Yoga mit reingenommen und auch damals schon das TCM-Wissen, das traditionelle chinesische Medizinwissen, was ich mir angeeignet hatte und Ernährungstherapie und habe da begonnen, wieder nebenher zu arbeiten. Und trotzdem war ich immer auf der Suche. Also ich habe gemerkt, das Moon-Yoga hilft mir, der Atem hilft mir, die Meditation hilft mir. Das ist alles total gut für den Anfang. Gerade wenn man wieder bei Null anfängt, dann bringt einen das ja erstmal sehr stark in die Verbindung mit dem Körper, mit den Gedanken und mit den Gefühlen und auch mit deiner eigenen Energie. Aber ich ja, ich wusste, da irgendwie fehlt mir noch was, um voll in meiner Kraft und vor allem in meiner Erdung zu stehen. Ich fühlte mich nicht mehr geerdet. Und das passt so sehr zu diesen Verletzungen im Beckenboden. Man sagt ja, im Yoga redet man vom ersten Chakra und vom zweiten Chakra. Das erste Chakra ist am Beckenboden und es ist so, es verwurzelt dich über die Beine und die Füße in der Erde und in deinem Leben. Und ich hatte da auch viele Verletzungen, nicht nur physisch sozusagen, und auch im zweiten Chakra, im Schoßraum, im Unterleibbereich, dass ich da null in meiner sexuellen Kraft auch war und auch nicht in meiner Erdenkraft sozusagen, nicht angebunden. Das habe ich gespürt. Dann ist mein Hund gestorben, den ich so sehr geliebt habe, 13 Jahre lang. Der ist im Urlaub in Frankreich gestorben und musste dann dort in Frankreich, musste ich den einschläfern lassen. Das war ganz, ganz schrecklich für mich. Das war so ein Wesen, was einfach immer an meiner Seite war. Den hatte ich gerettet aus Griechenland und der wäre ohne mich tatsächlich gestorben. Und deswegen war diese Bindung zu ihm so wahnsinnig tief und ich wusste immer, diese Bindung besteht auch über den Tod hinaus. Das war mir immer irgendwie völlig klar. Und dann war der Tod. Und ich hatte überhaupt keine Verbindung mehr zu ihm. Und das hat mich wahnsinnig gemacht, weil ich wissen wollte, dass es ihm gut geht. Ich hatte auch ein schlechtes Gewissen, weil ich ihn einschläfern haben lassen, weil ich diese Entscheidung getroffen habe. Und ich hatte dieses dringende Bedürfnis, nochmal mit ihm so quasi so ein paar Dinge zu klären. Und das konnte ich nicht. Und dadurch, dass wir diese Asche von ihm in Frankreich dann hatten, also er wurde in Frankreich verbrannt, wir durften ihn ja nicht mit nach Hause nehmen, dann den Körper von ihm, bin ich ein paar Monate später nochmal mit meiner Mutter nach Frankreich gefahren, um seine Asche zu holen. Und dann saßen wir da also mit dieser Urne im Auto und haben geweint und waren ganz traurig und sind dann wieder zurückgefahren Richtung Airbnb-Wohnung. Und der Himmel war total grau, es hat geregnet in Strömen, es war an der Atlantikküste in Frankreich im November, also so, wo man normalerweise nicht zum Urlaub machen hinfährt in dieser Zeit. Und auf einmal riss über uns der Himmel auf, wir sind über Land gefahren, da war niemand unterwegs und der Himmel reißt auf und zeigt uns einen Regenbogen, ganz kurz nur. Ich bin dann an den Rand dran gefahren, bin ausgestiegen und habe gesagt, Mama, das ist der Camiro und der verabschiedet sich jetzt von uns beiden. Und dann ging auch dieses Loch in den Wolken wieder zu und es war wieder grau. Und ich weiß nicht, ob du die Geschichte von der Regenbogenbrücke kennst. Mittlerweile habe ich die Regenbogenbrücke schon ein paar Mal gesehen und mit ihr gearbeitet und auch teilweise überquert. Aber damals kannte ich nur diese Geschichte, die so viele Tierbesitzer auch kennen. Denn ein Tier, das stirbt, geht über die sogenannte Regenbogenbrücke und findet dort einen Ort, an dem es weiterlebt, mit all den anderen Tieren, die es kannte, die vor ihm gestorben sind, die trifft es dort wieder und das ist glücklich. Es gibt immer zu essen, es gibt genug zu trinken, das Wetter ist schön und dieses Tier ist dort wahnsinnig glücklich, aber eine Sache beziehungsweise jemand fehlt diesem Tier und das bist du. Und wenn du stirbst, dann gehst auch du über diese Regenbogenbrücke und dann ist das so schön beschrieben in einem Vers, dann steht eben: Auf einmal hebt der Hund den Kopf, er spitzt die Ohren, er schaut und er läuft los und er sieht dich und er läuft los. Könnte ich jetzt gleich schon wieder weinen, während ich euch das erzähle. Er läuft auf dich los und ihr seid wieder beisammen und er begrüßt dich, weil du warst das, was gefehlt hat. Das hatte ich bekommen, glaube ich, von einer Freundin von mir. Die hatte mir, als Camiro gestorben ist, das geschickt. Und dann fahren wir heim mit dieser Asche und wir kriegen ganz kurz direkt vor uns an der Windschutzscheibe oben einen Regenbogen geschickt. Ja, bis dahin war ich so, ich war schon spirituell, aber ich wusste nicht, was ich glaube von dem Leben nach dem Tod. Ich glaubte schon an Wiedergeburt, ich konnte mir das gut vorstellen. Ich hatte auch manchmal dieses Gefühl, wenn ich ein Déjà-vu hatte oder auch ja dieses Gefühl, das kennst du bestimmt auch, dass du jemanden schon kennst, dem du begegnest, dass du den irgendwoher kennst, aber du weißt, aus diesem Leben ist es nicht. Dass solche Begegnungen, die haben mir dann schon so ein bisschen so diesen Glauben geöffnet, dass es da eventuell mehr gibt als das, was wir sehen und begreifen können. Aber ich hatte keine klare Sicht auf die Welt und das muss man ja auch gar nicht haben. Ja, und dann sitzen wir da daheim wieder in dieser Airbnb-Wohnung, meine Mutter und ich, und dann sage ich eben so, ich wäre ja so glücklich, wenn ich einfach wüsste, dass ich den Camiro irgendwann wieder einfach nur sehen darf. Oder irgendwie einfach sehe, dass es ihm gut geht. Und ich hoffe, diese Regenbogenbrücke gibt es wirklich. Und dann sagt meine Mutter, ich habe da ein Buch drüber, das habe ich auch dabei. Und das ist ein schamanisches Buch. Sie wusste gar nicht, wie ihr das in die Hände gefallen war. Und sagte sie, da steht das drin am Ende, liest das mal. Und gab mir das von Alberto Villoldo, ein sehr bekannter Schamane aus Mittel- oder Südamerika. Und dann habe ich das gelesen und da stand es drin, die Regenbogenbrücke und dass wir uns alle wiedersehen. Und das war das, was ich hören wollte. Und dann sind wir wieder heimgefahren und ich bin so meiner Wege gegangen, aber das hatte jetzt so einen Samen gesät in mir, dieses Buch und dieses Erlebnis mit dem Regenbogen. Und es hat mich nicht losgelassen. Und ich weiß, in den Räumen von meinem zweiten Yoga-Studio, das hieß Happy Belly, das habe ich mittlerweile wegen Corona leider wieder schließen müssen, aber da waren Schamanen vorher drin. Und ich weiß noch, als ich das gehört habe, da dachte ich mir, was machen die denn da eigentlich? Die reden mit Geistern wahrscheinlich. Das fand ich schon spooky. Und da hat's mich nicht gerufen damals. Aber nach dieser Erfahrung mit dem Camiro hat mich das irgendwie nicht mehr losgelassen. Und ich habe dieses Buch nie gelesen von Alberto Villoldo, von meiner Mutter. Das hat sie dann auch wieder mitgenommen. Aber ich habe dann recherchiert und so kam ich zum Schamanismus. Also mein Hund hat mich letztlich dahin geführt. Ja, und was hat das jetzt alles wiederum mit dem Schoßraum zu tun, fragst du dich jetzt vielleicht? Dazu komme ich jetzt gleich. Ich habe dann begonnen, mich Richtung Embodiment auch schon weiter zu entwickeln, fortzubilden und Atemtechniken, Breathwork, solche Dinge, Rituale und Zeremonien, und habe verschiedene schamanische Ausbildungen begonnen, Huna-Schamanismus, hawaiianischen Schamanismus, und dann habe ich die Foundation for Shamanic Studies gefunden, die von Michael Harner gegründet wurde. Das ist ein Name, wenn du dich mit Schamanismus schon beschäftigt hast, den du sicherlich kennst. Das war eigentlich so der erste Anthropologe, der zum einen diese Verbindung von wissenschaftlicher Forschung der Harvard University mit dem Schamanismus verband. Und so, dass das in meinen Augen alles so Hand und Fuß hatte, weil ich ja schon so ein bisschen Angst hatte ich da schon noch irgendwo, als ich die ersten Ausbildungen mir ausgesucht habe im Internet, weil man ja irgendwie auch nicht weiß, wo lande ich denn da jetzt? Und ja, verdreht mich das vielleicht irgendwie total und dann bin ich nachher nicht mehr die gleiche. Und da habe ich schon geschaut, dass ich da irgendwie in gute Hände komme, und das war dann aber auch so. Und bei dieser Foundation for Shamanic Studies gibt es weltweit die Möglichkeit, über verschiedene Seminare, die muss man auch in bestimmten Reihenfolgen durchlaufen, das Basiswissen sich anzueignen, um dann auch schamanisch tätig zu werden und mit anderen Menschen arbeiten zu können. Und das war dann so der Beginn in Kombi ja mit dem Moon-Yoga und dem Frauen, die ich schon immer, ich habe immer weiterhin dann auch Moon-Yoga unterrichtet, da bin ich ja nie weggegangen von. Und ich hatte also immer Kontakt zu diesen Frauen, die Probleme mit dem Unterleib hatten. Und dann kam es, was noch dazu kam, war, ich hatte wahnsinnig starke Blutungen nach der Geburt, ziemlich lange, und habe dann auch die Verdachtsdiagnose Endometriose erhalten von einer Ärztin, die eben meinte, ja, das könnte sein aufgrund meiner Symptome, ob ich das denn kennen würde. Und ich habe mir gedacht, ja, genau, das kenne ich natürlich. Und die Kombi, ich wusste irgendwie, also wenn man was ist schamanische Arbeit? Schamanische Arbeit ist entweder ein Rückgewinn an Kraft über zum Beispiel Krafttiere, Oder es ist quasi ein Herausnehmen von etwas, was entweder zu viel ist oder was falsch dort ist, und ein Ersetzen, also ein Erneuern dieses Platzes, wo, wenn du was Altes quasi wegnimmst, wenn du was rausnimmst, dann muss man auch immer wieder was reinsetzen. Das ist im Schamanismus ganz wichtig. Oder es ist ein Zurückbringen von etwas, was du verloren hast. Also das geht dann in diese Richtung Seelenteilrückholungen. Und dann habe ich mir gedacht, es muss doch bestimmt auch Frauen früher in den indigenen Stämmen gegeben haben, die eben so altes Frauenheilwissen hatten. Und wo ist denn dieses ganze Frauenheilwissen nun abgeblieben? Weil ich schon immer eine Freundin sozusagen war von der Kombination aus Medizin und alternativen Heilmethoden. Und so kam ich dann zum Institute of Feminine Arts und zu meiner Womb Awakening Practitioner Ausbildung bei Nat Zuckerman, die eine Australierin ist, bei der ich 9 Monate lang Womb Awakening selber erfahren und durchlaufen durfte und lernen durfte. Und in Kombi mit den Lehren von Sonja Emilia Rainbow, die aktuell auch immer noch meine Lehrerin und Ausbilderin ist, die hat das Buch Frauenheilkraft geschrieben, was ich jeder Frau dringend ans Herz legen möchte. Ich kann euch das unter dem Podcast auch noch verlinken, sehr, sehr gerne. Und auch, muss ich sagen, Sandra Ingerman, eine mittlerweile schon in die Jahre gekommene, sowas von herzenswarme Schamanin in Amerika, die auch bei Michael Harner ursprünglich gelernt hat, aber dann auch so ein bisschen ihren eigenen Weg gegangen ist. All diese Frauen haben mich dann eigentlich dorthin gebracht, wo ich heute stehe. Also ich habe mir dann über die letzten Jahre dieses alte Frauenheilwissen angeeignet. Und das ist eben ein Wissen über Pflanzen, die zum Beispiel die Gebärmutter reinigen können oder das Herz öffnen, wie zum Beispiel der Rohkakao, der momentan ja recht populär ist. Ich arbeite nur mit Pflanzen, die in Hülle und Fülle hier in unserer Umgebung wachsen. Das möchte ich noch dazu sagen, das ist mir sehr wichtig. Aber ich arbeite eben auch mit sogenannten schamanischen Seelenreisen, die dich also auch in deinen Schoßraum führen und mit Ritualen und Zeremonien, mit der Verbindung mit den 4 Elementen, mit der Natur. Also was ich merke, was ein großer Heiler ist, ist der Wald und grundsätzlich eigentlich unberührte Natur. Und es ist die Gemeinschaft mit anderen, die heilsam sein kann. Und zum Abschluss, um diesen ersten Podcast jetzt dann auch langsam zu Ende zu bringen, wie es gewirkt hat oder was ich davon dann hatte von dem Womb Awakening und von dieser Verbindung mit der Weisheit meines Schoßraums. Jede Frau hat ja eine andere Weisheit in ihrem Schoßraum. Das finde ich auch so schön. Und ich bin nur die Begleitung. Ne? Ich sehe mich immer so als Treppengeländer und die Frau geht so selber hoch oder runter. Aber ich bin halt da, wenn sie Halt brauchen. Und was ich so wahnsinnig toll finde an diesem Weg, ist erstens, er führt von innen nach außen. Das heißt, es ist nicht dieses lineare männliche System, wo ich etwas mache, ich habe so eine To-Do-Liste und die arbeite ich durch von A bis F und dann wird mir versprochen, dass G dann dabei rauskommt. Sondern ich selber weiß ja gar nicht, was bei dir rauskommt, wenn du diese Reise antrittst. Und du selber darfst das alles erleben. Und es fördert, also man weiß mittlerweile, dass dieses schamanische Reisen die Verbindung zum Kleinhirn fördern. Also auch anatomisch weiß man heute, dass in dem Kleinhirn unsere Intuition sitzt und auch also damit ein Teil unserer weiblichen Kraft, denn die Intuition ist eine weibliche, urweibliche Kraft. Das heißt, allein dieses Reisen und dieses Wandern in diese Bilder oder Farben oder Emotionen wo alle Sinne von uns angesprochen werden und in diese Anderswelten sozusagen fördert die Verbindung und die Aktivität deines Kleinhirns und damit deine Intuition. Und es fördert das Vertrauen in dich selber, so wie du bist. Mit dem Körper, den ich habe jetzt, ich rede jetzt mal wieder von mir, mit dem Körper, den ich habe, mit dem Alter, was ich habe, mit den Falten, die meine Geschichte erzählen, mit also es fördert auch wirklich diese Dankbarkeit und das Wohlwollen dem an den Körperteilen auch gegenüber. Mittlerweile bin ich so dankbar meinem Schoßraum, dass er die Aufmerksamkeit von mir erfordert hat und nicht aufgegeben hat, zum Beispiel durch die Schmerzen. Und ich bin so dankbar, dass ich diese Geburt von der Hannah erleben durfte. Und ich bin letztlich wirklich für alles dankbar, auch für diese ganz schwierigen Zeiten, die ich durchlebt habe, weil sie mich dorthin gebracht haben, wo ich jetzt bin. Und dieses auch wahrnehmen, was brauche ich, und das Grenzen setzen nach außen hin, liebevoll Grenzen setzen zu können, aber dich erklären und klar für dich eintreten zu können, aber auf eine weibliche Art und Weise. Das ist das, was ich aus diesen Lehren gelernt habe. Abgesehen davon, dass ich auch mich nun und heute als Teil wieder der Welt, der Natur da draußen sehe. Ich habe nicht mehr dieses Gefühl, wir Menschen oder ich als Mensch stehe hier und gegenüber von mir sind die Pflanzen, die Tiere und der Wald und alles. Und ich bin die, die den kaputt macht, und mich will da auch niemand haben, denn das ist gar nicht der Fall. Man ist da, oder Frau ist da sehr willkommen, also Mann oder Frau, ganz egal, wenn wir wieder in diese Vereinigung und Verbindung gehen und unseren Wert erkennen, aber uns nicht erheben über die anderen, was eben gerade passiert und was natürlich total falsch läuft, diese Ausbeutung der Erde. Und auch das ist ein Teil, der mir so gefällt an diesem Weg des Womb Awakenings. Ich nenne es mittlerweile integratives Womb Awakening, weil ich eben Embodiment und auch die Atemtherapie noch mit reinnehme und verschiedene andere Tools, die aber Schamanen auch nutzen oder indigene Stämme natürlich auch genutzt haben, ganz, ganz viel. Und es bringt diese Rückverbindung und die Heilung der Erde mit sich. Also es geht eben nicht zum Beispiel darum, wie baue ich mir ein Money-Mindset auf oder so. Also diese Kurse mögen alle auch ihre Berechtigung haben und jede Frau dort abholen, wo sie steht. Aber ich finde, im Endeffekt wird häufig eben dieses, hallo, ich bin hier und ich habe irgendwie auch einen Auftrag, ja, weil wenn ich jetzt hier nichts mache an der Herstellung des Gleichgewichts wieder, des universellen Gleichgewichts, dann fahren wir diese Erde gegen eine Wand, und da fahre ich mit und da fahren auch meine Kinder mit. Und ich glaube, das ist was ganz, ganz viele nicht verstanden haben. Aber das alles ist eben auf eine ganz liebevolle, gesunde, heilsame Art und Weise und nicht mit so einem drohenden Zeigefinger. Und es gibt eben auch bei diesem Womb Wisdom, bei diesem Weg, den ich gegangen bin, da gab es nie was zu erreichen. Da gab es nicht dieses Ziel, du machst die Reise und danach musst du Antworten geben auf dies oder das oder jenes, sondern es ist so subtil und es wirkt wie so von alleine. Das ist die Geschichte, die ich erlebt habe, und das ist ein Weg, der auch nie endet. Also ich bin damit nie fertig, und es ist auch was, was mich mein Leben lang jetzt weiterhin begleiten wird, was auch automatisch natürlich meine Tochter begleitet auch schon. Und ich merke auch an den Kindern in meinem Umfeld und vor allem auch an Hannah, meiner Tochter, dass eigentlich wir ursprünglich all das Wissen hatten. Also Kinder sind verbunden mit der Erde, wenn die Eltern das von Anfang an zulassen. Kinder sind verbunden mit Tieren. Kinder sind verbunden mit dem Leben in sich und da draußen. Und die sind wahnsinnig authentisch, und das wird ihnen quasi aberzogen mit im Laufe der Zeit. Das heißt, dieses Womb Wisdom, dieses Thema führt dich auch zurück zu deiner Ursprünglichkeit, zu deiner ursprünglichen Essenz und Kraft. Und dann kannst du dir natürlich ja immer noch das holen, was du jetzt dann brauchst für dein Business und so weiter. Also das eine muss eben das andere überhaupt nicht ausschließen, sondern es kann alles zusammengehen. Also es ist eben auch so, du musst jetzt nicht an irgendwas glauben. Schamanismus zum Beispiel oder Womb Awakening ist keine Religion. Du kannst es integrieren in deine Religion. Also es ist für jede Frau ein potenzieller Weg, aber ja, wenn man muss soweit, Frau muss soweit sein. Genau. Ja. Ich danke dir fürs Zuhören. Und ja, du kannst mich auch immer anschreiben, wenn du Fragen hast oder Anregungen hast oder Themen hast, über die ich gerne sprechen sollte. Und ich wünsche dir noch einen ganz, ganz schönen Morgen, Mittag oder Abend oder eine gute Nacht. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ich danke dir. Mach's gut.